ARD.
Ich war gerade in Dänemark zum Beispiel, da gibt es ein Schulsystem von der 1 bis zur 9. Da gehen alle Kinder und Jugendlichen von der 1 bis zur 9 in derselben Klasse, in der sie angefangen haben, bis zur 9 zusammen. Und dann trennt es sich erst quasi, dann schreiben sie am Ende der 9 Prüfungen und dann machen die ein Abitur und die anderen eben was anderes.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume. Sie war früher Lehrerin, später Konrektorin, dann stellvertretende Landesvorsitzende der GEW Nordrhein-Westfalen und ist seit 2021 Vorsitzende der GEW im Bund. Herzlich willkommen, Maike Finnern.
Hallo.
Die GEW hat schon im letzten Jahr 15 Punkte für die Behebung des Lehrermangels vorgeschlagen, über die wir auch noch reden werden. Da sich seitdem aber nicht wirklich was getan hat, muss man sagen, dass die Gewerkschaften im Kultusministerium ignoriert werden?
Ich glaube, so kann man das nicht formulieren. Also ich finde, wir haben da einen guten Aufschlag mitgemacht. Also Hashtag 15 Punkte gegen Lehrkräftemangel. Was ist natürlich auf der einen Seite, macht es diese lange Zeitspanne, die braucht, bis was passiert, auch ein bisschen deutlich, wo die Schwierigkeiten liegen. Nämlich, dass es eben so unterschiedliche Zuständigkeiten gibt, dass es in der KMK eben schwierig ist, eine gemeinsame Lösung zu finden, dass man in vielen Ländern oft gar nicht weiß, wie hoch sind denn die Zahlen, die Prognosen stimmen zum Teil nicht. Also gibt es eine ganze Gemengelage, würde ich
aber
mal sagen.
Aber Maike, wenn ich da ganz kurz nachfragen darf, ist das nicht skandalös? Also ich meine, ich will nicht alles zu einem Skandal aufblasen, aber dass man noch nicht mal über die Zahlen Bescheid weiß, da müsste man doch eigentlich sagen, da kommen Leute ihrem Job nicht nach. Also weil wenn wir die Zahlen nicht haben, wie sollen wir dieses Problem denn jemals beheben?
Also ich glaube, die Zahlen nicht zu haben, ist eines der ganz großen Probleme, die überhaupt im Bildungssystem sind. Es geht ja nicht nur darum, die Frage, wie viele Lehrkräfte brauchen wir und wie viele SchülerInnen haben wir in unterschiedlichen Jahrgängen. Es geht auch darum, wie viele Beschäftigte haben wir im Ganztag zum Beispiel, wie viele SchülerInnen erwarten für den Ganztag in der Grundschule. All das sind Zahlen, die haben wir nicht bundesweit, das ist so. Und die Länder erheben die auch unter sehr unterschiedlichen Voraussetzungen. Also selbst wenn die Länder Zahlen haben, sind die nicht unbedingt vergleichbar. Und das ist schon ein großes Problem, dass wir da wirklich schlecht sind. Das kann man nicht anders sagen. Wir sind da wirklich schlecht, was diese Zahlen angeht, um Bildung zu planen.
Ich muss da jetzt nochmal nachhaken. Wissen die Leute das denn? Und sagen die dann, wenn es darum geht, na, mea culpa, wir sind schon dran? Oder sagen die, naja, das wurde irgendwie versäumt und jetzt gucken wir mal, dass wir es bis in die nächste Legislaturperiode verschleppen, um es dann dem politischen Gegner anzuhängen?
Also ich glaube, es wurde über lange Jahre wurde es verschleppt. Inzwischen ist es, glaube ich, aber angekommen, dass man Zahlen braucht, um seriös planen zu können und um auch gucken zu können, wie groß müssen Schulen sein, wie viele Lehrkräfte brauchen wir und so weiter, wie viele Plätze brauchen wir. Insofern glaube ich, dass sich da jetzt auch was ändert. Also es ist ja auch in dem Gutachten der SWK, dem neuesten, ein Kapitel gewidmet der Empirie. Und ich glaube schon, dass wir gerade in der Bildungsempirie anders uns aufstellen müssen. Ich nehme wahr, dass das angekommen ist, aber das heißt nicht, dass das morgen umgesetzt ist.
Wenn die GEW sich für die Belange der Lehrkräfte einsetzt und natürlich gibt es auch noch andere Gewerkschaften, da spreche ich gleich auch nochmal drüber, und das politisch durchsetzen will, für die Lehrkräfte zu sein, was bedeutet das eigentlich fürs Kultusministerium? Also setzen die sich nicht für die Belange der Lehrkräfte ein? Müsste man da ja fast annehmen, wenn ihr diejenigen seid, die die Ansprechpartner sind.
Das ist jetzt eine gute Frage. Also die Kultusministerien sind natürlich erstmal ArbeitgeberInnen für die Lehrkräfte in einer anderen Rolle als wir, das ist völlig klar. Aber letztlich würde man von einem guten oder erwartet man von einem guten Arbeitgeber selbstverständlich, dass er sich für die Beschäftigten einsetzt. Denn es sollen ja gute Arbeitsplätze haben und wir haben einen riesen Fachkräftemangel. Insofern müsste ein Arbeitgeber heute natürlich auch Interesse haben, dass die Beschäftigten bei einem bleiben und den Arbeitsplatz, den man ihnen bietet, auch gut finden und die Arbeit gerne machen. Also das muss das Interesse einer Kultusministerin sein, völlig klar.
Und ist es das?
Ich wollte gerade, ob das immer so ankommt, weiß ich nicht. Also ich glaube schon, dass das Interesse da ist, zu sagen, wir halten die Leute. Aber also wenn wir an unsere 15 Punkte denken, wir sagen, einer der ganz wichtigen Punkte, um Lehrkräfte zu halten und zu gewinnen, sind gute Arbeitsbedingungen. Und da muss sich noch ganz, ganz, ganz viel verbessern im Vergleich zu heute. Und da geht es um Reduzierung von Arbeitszeit, da geht es um Planung von Klassen, da geht es um mehr Zeit für pädagogische Arbeit. Also das sind ja alles Dinge, die enorm wichtig sind und die für gute Arbeitsbedingungen sorgen würden. Und das ist völlig klar, da passiert viel zu wenig in dieser Richtung. Und zwar kann man sagen, bundesweit.
Wenn du sagst, dass zu wenig passiert, heißt das ja in gewisser Weise auch, dass aber etwas passiert. Woran erkennt man eigentlich, dass eine Forderung, die man einbringt, auch eine Wirkung entfaltet oder zu tatsächlichem Erfolg führt?
Ich glaube, es gibt mehrere Dinge, an denen man das erkennt. Also das Schönste wäre natürlich, man stellt die Forderung, alle sagen, oh ja, das ist eine super Forderung, das sehe ich ein, das müssen wir dringend machen, wir tun's und kurze Zeit später ist es umgesetzt. Aber in der Politik funktioniert's nicht so. Das muss man auch ganz klar sehen, die Wege sind deutlich länger. Und das Erste, woran man sieht, dass man eine Forderung gut platziert hat und dass sie wirkt, ist, dass es einen gesellschaftlichen Diskurs darüber gibt. Also ich will mal eine bildungspolitische Forderung nennen, an der man das ganz schön erklären kann. Also der Königsteiner Schlüssel zum Beispiel, da geht es um die Verteilung von Geldern auf Bundesebene. Und dieser Königsteiner Schlüssel besagt, dass eben der Modus für die Verteilung von Bildungsgeldern, die auf Bundesebene gegeben werden, auf die Länder, nach Anzahl der BürgerInnen passiert, aber eben vor allen Dingen nach Steueraufkommen oder nach dem Bruttoinlandsprodukt. Und das sind für Bildungsausgaben völlig ungeeignete Kennzahlen. Und diese Debatte haben wir ganz lange geführt und die haben wir dann auch nochmal mit einem Gutachten untermauert, was deutlich macht, eigentlich müssen Bildungsausgaben eben ungleich verteilt werden, man muss Ungleiches ungleich behandeln. Und diese Forderung hat inzwischen Eingang in die Politik gefunden. Also wenn du hier, ich bin ja jetzt viel in Berlin, mit jemandem sprichst darüber, dann sagt dir keiner mehr, keiner, also die AfD, mit denen spreche ich nicht, aber die anderen, da sagt kein Mensch mehr, egal welcher Couleur, es ist richtig, wenn alle das Gleiche kriegen, sondern die sagen alle, okay, wir haben verstanden, wir müssen diejenigen, die besondere Bedarfe haben, auch mehr unterstützen. Und das ist schon ein großer Erfolg. Das heißt nicht, dass das sofort umgesetzt wird, aber das hat auch Jahre gedauert. Es sind lange Prozesse, um die es da geht.
Ich wollte das nur mal ganz kurz nochmal konkret machen, weil das hieß, dass der Königsteiner Schlüssel die Länder bevorzugt hat, in denen sowieso schon am meisten Geld ist. Genau. Also mit anderen Worten, es würde prozentual unglaublich viel nach zum Beispiel Baden-Württemberg und Bayern fließen für die Schulen. Die freuen sich natürlich, die sagen, Mensch, prima. Aber in ein Land wie Nordrhein-Westfalen, wo eben das Steueraufkommen nicht so hoch ist, gleichzeitig armutsbedingte Ungleichheit in den Schulen aber sehr hoch ist, da wird überhaupt nichts ankommen. Genau. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das kann ja gar nicht sein, dass das jetzt erst geändert wird. Ja, aber in der Tat. So. Mhm. Und wenn ich kurz nachfrage, Es ist aber so, dass es nicht zu 100% nach diesem neuen Sozialindex passiert, sondern der Königsteiner Schlüssel spielt immer noch eine Rolle, oder?
Genau. Auch das muss man einsehen. Leider, dass die Wege so lang sind. Vielleicht noch ein Beispiel, um zu untermauern, was du gerade gesagt hast. Also der Digitalpakt 1 ist ja verteilt worden, genau nach diesem Königsteiner Schlüssel. Und das hat dazu geführt, dass eben ein Kind im Bedarfshaushalt in Bayern über 900 Euro für digitale Ausstattung bekommen hat, ein Kind in Bremen in einem Bedarfshaushalt nur 250. Das heißt, es waren riesen eklatante Unterschiede, die durch nichts zu gerechtfertigen sind. Warum soll das Kind in Bayern so viel mehr kriegen als in Bremen? Und diese Ungerechtigkeit, die muss man auflösen. Aber du hast vollkommen recht. Wenn wir jetzt mal nur auf das Startchancenprogramm gucken, da sind sogar nur ein verschwindend geringer Teil, ich glaube 5 oder 6%, ich weiß nicht, morgen wird es ja die endgültige Auflösung geben, wird nicht über den Königsteiner Schlüssel, sondern bedarfsorientiert verteilt. Und man muss einfach sehen, das ist ein erster Schritt. Es ist unglaublich, dass es immer noch so wenig ist, aber es ist ein erster Schritt und es ist das erste Mal, dass Geld anders verteilt wird auf Bundesebene. Aber das zeigt einfach, wie lang so Prozesse sind, bis man sich hier durchwirkt. Also die IG Metall zum Beispiel hat ihre 35-Stunden-Woche 25 Jahre gebraucht.
Also ich möchte es mir immer nicht so leicht machen wie irgendwelche Populisten, die sagen, die da oben wollen nur Böses. Also das finde ich problematisch und wir wissen ja, wohin das führt. Aber wenn ich mir so etwas anhöre, dann komme ich schon zu dem Schluss, dass die einzelnen Kultusminister, in dem Fall vielleicht MinisterpräsidentInnen oder FinanzministerInnen, eher am Wohl des eigenen Landes interessiert sind, als sich zu überlegen, wie kriegen wir den Karren aus dem Dreck gefahren, was gesamt Deutschland angeht. Denn das Bildungsproblem, sag ich mal, das wissen wir, das ist zwischen Land und Stadt unterschiedlich, das hat mit verschiedenen Voraussetzungen zu tun, das hat mit der Migrationsgesellschaft zu tun, aber letzten Endes ist das in unterschiedlichen Ländern anders gelagert. Da bräuchte man doch eigentlich Leute, die sagen, wisst ihr was, wir haben davon profitiert, aber wir sehen es ein. Wieso machen die das nicht? Ist das so eine Art von Egoismus, den man hinterher selbst nicht mehr richtig mitbekommt? Ich meine, wir haben das bei, nehmen wir mal als ein Beispiel, Markus Söder ja sehr genau gesehen, wie er Lehrkräfte abwerben wollte. Wobei ja ganz genau klar ist, wenn man die abwirbt, dann fehlen die auch irgendwo anders. Können die nicht anders oder haben die da irgendwie blinde Flecken, die Verantwortlichen?
Ich glaube, Das ist so ein bisschen Ausfluss des Systems sozusagen, dass wir eben so einen starken Bildungsföderalismus haben und jeder erstmal auf sein eigenes Land guckt und auf seine eigene Bevölkerung guckt und darauf guckt, wie ist das denn in meinem Land sozusagen ausgestattet, denn dafür werde ich ja auch gewählt. So, das ist natürlich der Blickwinkel sozusagen, den die LandespolitikerInnen haben. Aber das ist ja genau eines der Probleme. Ich sage nicht, dass man den Bildungsföderalismus abschaffen sollte. Ich glaube, das ist eine völlig unrealistische Perspektive und ich glaube auch nicht, dass das alles besser macht, wenn man es nur zentral macht. Aber was ich schon denke, ist, dass wir viel mehr dazu kommen müssen, zu sowas wie Staatsverträgen oder so, wie es in der Schweiz gibt, wo eben die Bundesländer sich zu bestimmten Standards verpflichten. Sei es beim Ausbau des Ganztags, sei es bei der Lehrkräfteausbildung, sei es bei Schulbaurahmenlinien zum Beispiel. Also gibt es eine ganze Menge Dinge, wo wir eigentlich im Moment erleben, dass die Bundesländer, also das, was du gerade gesagt hast, eigentlich immer eher auf sich gucken. Und das erleben wir häufig auch in der KMK. Also wenn wir mit der KMK sprechen, dann gibt es bestimmte Dinge, dann bis zu einem gewissen Punkt wird dann gesagt, ja, ja, das stimmt auch alles, auf ganz Deutschland gesehen, ja, ja, stimmt. Und dann, aber in meinem Land ist das so. Ich glaube, man kann es nicht zu sehr verteufeln. Das System, wie es im Moment ist, erzeugt genau so ein Denken. Und deswegen glaube ich, dass wir gucken müssen, dass in der KMK-Reform, also in der Reform der Kultusministerinnenkonferenz, die ja dieses Jahr, nächstes Jahr auch ansteht, vielleicht irgendwie sowas rauskommen, wie dass man eben mehr hin zu Staatsverträgen geht, dass man mehr Vergleichbarkeit geht, dass man mehr sich ein bisschen zurücknimmt sozusagen von diesem reinen Bundeslandgedanken, sondern dass man wirklich guckt, okay, wie kriegen wir denn, das muss ja das Interesse eigentlich sein eines jeden, wie kriegen wir denn den Grundsatz in unserem Grundgesetz, dass jeder, egal wo er lebt in Deutschland oder wo sie lebt in Deutschland, das Recht hat auf gleichwertige Lebensbedingungen. Und Bildung ist ja ein ganz entscheidender Punkt für eine gute Lebensbedingung, dass man das auch überall wirklich umsetzt.
Nun ist es ja so, dass wir in Deutschland ein System haben, was per se Ungleichheit befördert durch die Dreigliedrigkeit. Jetzt gibt es natürlich Leute, die sagen, naja, Mensch, das hängt doch am Talent oder an der Intelligenz. Und so ist das ja auch ganz wunderbar in entweder den Schulgesetzen oder auch manchmal sogar in den Bildungsplänen formuliert. Ja, jeder nach seinem Talent, das heißt dann in die unterschiedliche Schulform. Aber wenn man sich länger damit beschäftigt aus soziologischer Perspektive, dann ist klar, das ist sehr viel komplexer, als es manche sagen. Um auf die nächste Frage hinzuleiten, zunächst mal eine naive Frage. Du hast ja schon verschiedene naive Fragen beantwortet bei Thilo Jung, dem Journalisten, der auch jung und naiv macht. Aber ich nehme jetzt auch mal eine naive Frage raus. Warum braucht es eigentlich mehrere Lehrergewerkschaften?
Das ist eine gute Frage. Also es gibt mehrere Lehrergewerkschaften. Sie braucht es eine andere Frage. Es ist eine andere Perspektive. Aber es gibt sie und wir haben natürlich unterschiedliche Perspektiven auf das System. Also wir als GEW sind eben die Bildungsgewerkschaft im Deutschen Gewerkschaftsbund. Neben den anderen 7 Gewerkschaften, IG Metall, IG BCE, ich brauch's nicht alle aufzuzählen, kennen glaube ich alle Verdi, sind wir eben da diejenigen, die die Menschen organisieren, im Bildungswesen arbeiten, und zwar von der Kita über die Schule, über die Hochschule bis in die Erwachsene-Weiterbildung. Also schon wirklich alle Beschäftigten in irgendeiner Form im Bildungsbereich. Und dann gibt es halt noch die Verbände, das sind diejenigen, die im Beamtenbund organisiert sind. Wir unterscheiden uns ja auch in unserer Positionierung, sonst bräuchte es in der Tat keine 2. Also wir scheiden uns in unseren Positionierungen durchaus, die eben wirklich schulformspezifisch unterwegs sind. Also der Philologenverband für im Wesentlichen das Gymnasium. Dann gibt es den VBE, der hat natürlich auch mehrere Schulformen, umfasst der auch Kitas. So, also das ist ein bisschen unterschiedlich. Aber ja, das ist die Perspektive von uns, dass wir eben sagen, wir organisieren alle Menschen, die an der Bildungskette in irgendeiner Form mitwirken und haben halt auch den Blick auf das ganze Bildungssystem. Und ich glaube auch das macht uns, glaube ich, auch stark und besonders. Ein Blick, der eben mit Kompetenzen ist von allen Seiten in das Bildungssystem.
Also bevor mir jetzt vom Philologenverband vorgeworfen wird, dass ich hier eine Werbeveranstaltung durchführe, hier auch die Einladung an den Philologenverband und natürlich auch an diverse andere Verbandsmenschen, die es da so gibt. Ich muss jetzt aber nochmal auf diesen wunden Punkt zu sprechen kommen, bevor ich da weiterführe. Was wäre denn, sagen wir mal, ein Konflikt, der sich zwischen den Verbänden, du kannst mal versuchen, den zu beschreiben und nicht zu sagen, warum eure Position besser ist, der sich ganz schwer auflösen lässt.
Ja, das ist im Prinzip die Ausgangsfrage, die du vorhin genannt hast. Der würde mir als erster einfallen. Das ist der Blick auf unser Schulsystem. Wir gucken auf unser Schulsystem in der Annahme und so sind auch unsere Beschlusslagen ganz klar, dass wir sagen, eigentlich ist es viel besser, Kinder erst viel später zu trennen, nicht so wie jetzt im Alter von 9 oder 10. Eigentlich ist es besser, wenn Kinder möglichst lange gemeinsam lernen. Natürlich hat man dann irgendwann unterschiedliche Anforderungsniveaus in der Schule. Das heißt ja nicht, dass alle das Gleiche kriegen. Aber das ist so unser Blick auf das Schulsystem. Besser länger gemeinsam lernen. Sitzen bleiben ist keine Erfolgsgarantie. Also insofern muss man das auch nicht haben. Ich war gerade in Dänemark zum Beispiel. Da gibt es ein Schulsystem von der 1 bis zur 9. Da gehen alle Kinder und Jugendlichen von der 1 bis zur 9 in derselben Klasse, in der sie angefangen haben, bis zur 9 zusammen. Und dann trennt es sich erst quasi, dann schreiben sie am Ende der neuen Prüfung und dann machen die einen Abitur und die anderen eben was anderes. Und das ist, glaube ich, schon ein inhaltlicher Punkt, der uns sehr trennt. Denn die Verbände des Beamtenbundes, zumindest Philologenverband, die anderen Berufsverbände, also der VBE nicht ganz so, aber die Berufsverbände, Realschullehrerverband gibt es ja noch, die gucken schon sehr drauf und sagen, das dreigliedrige Schulsystem ist eben das, was für unsere Gesellschaft das Richtige ist, weil wir eben dann möglichst homogene Gruppen haben, um sie zu fördern entsprechend.
Also du hast ja gerade etwas gemacht, nach Dänemark geguckt, was Frau Lynn Klitzing gerade gegenüber Herrn Andreas Schleicher als Rosinenpickerei gesehen hat, nämlich zu wagen, in andere Länder zu schauen und da zu gucken, was geht da gut. Das hat den Philologenverband ja sogar dahin gebracht, zu sagen, wir müssen PISA aussetzen. Das wäre aber jetzt gemein, darauf nochmal rumzuhacken. Da habe ich schon meinen kleinen Teil zu beigetragen. Hier geht es nicht darum zu sagen, der GEW ist irgendwie die beste Gewerkschaft. Was mein Problem ist an diesen Gewerkschaften für Schulform, ist, wir sprechen sehr häufig über die Starrheit, über die systemische Starrheit. Und das heißeste Eisen übrigens bei der systemischen Starrheit sind immer die Lehrkräfte selbst. Denn, und da sage ich jetzt wir, damit sich die Zuschriften ein wenig in Maßen halten, wir sind sehr sensibel. Gerade dann, wenn klar ist, dass die Strukturen insgesamt durchaus verbesserungswürdig sind. Aber je mehr ich mich mit dem Bildungssystem beschäftige, desto mehr ist klar, dass dieser Tanker, von dem alle reden, eben nicht nur das Kultusministerium ist. Aber wenn ein Verband darauf angewiesen ist, um bestehen zu bleiben, dass eine Schulform weiter unterstützt wird, dann ist das ja das Gegenteil von einer Flexibilisierung. Denn letzten Endes würde, selbst wenn irgendein Verband hinterher sagen würde, wisst ihr was, ihr habt recht, eigentlich müssen wir länger zusammen lernen, dann wird er sich ja quasi selbst abschaffen. Und das finde ich daran so problematisch, dass letzten Endes diese Verbände für verschiedene Gruppen, für verschiedene Schulformen dazu führen, dass das System sich nur in ganz engen Schranken weiterentwickeln kann.
Also ich kann nur sagen, ich schätze das sehr, dass wir diesen multiperspektivischen Blick haben, auch auf alle Bildungsfragen. Also wenn man jetzt mal das Thema Lehrkräfteausbildung zum Beispiel sich anguckt, da haben wir ganz große Glück sozusagen, dass wir eben sowohl von der Seite der Studierenden her gucken können, wie muss sich das Lehramtsstudium verändern. Wir können aber von der Seite der ReferendarInnen gucken und überlegen, was ist eigentlich an dem Vorbereitungsdienst deutlich zu verbessern, damit er irgendwie erträglicher wird, aber nicht nur erträglich, sondern wirklich auch gewinnbringend ist. Was ist von der Seite der Lehrkräfte zu verbessern, die eben Menschen als MentorInnen begleiten in den Schulen? Wir haben AusbilderInnen bei uns, das heißt also auch da die Frage, wie müssen Seminare sich verändern. Wir haben aber auch ProfessorInnen und wissenschaftliche MitarbeiterInnen bei uns, die sagen, okay, auch von unserer Perspektive muss Universität und muss Lehramtsausbildung sich ändern. Und wir haben auch Fort- und WeiterbildnerInnen bei uns, die dann eben sagen, und hier, das ist die Perspektive der Fort- und Weiterbildung jenseits von Universität und Schule. Und auch die ist ja eine wichtige, eben um eine gute Lehrkraft zu werden.
Kommen wir mal zu diesen inhaltlichen Punkten, die du gerade schon so ein bisschen angeteasert hast. Aber vorher, Lehrkräftemangel ist ein Riesending. Wobei Klaus Klemm, auf den sich bei den Zahlen jahrelang alle berufen haben, ich selbst auch, wenn es darum ging, wie viele Lehrkräfte fehlen jetzt eigentlich bis 2035, hat Klemm immer gesagt 80.000, das Kultusministerium hat 30.000 genannt, hat dann irgendwann gesagt, naja gut, wir haben nochmal nachgeguckt, es sind doch 68.000, also schon viele. Ne? Aber jedenfalls Klaus Klemm hat jetzt eine neue Studie herausgegeben, die besagt, in den Grundschulen werden bis 2035, werden wir einen Überschuss haben von 45.000 Lehrkräften. Und sagt dann auch ein bisschen, naja, ist ganz gut, wenn mehr da sind, kann man ja auch im multiprofessionellen Team arbeiten oder so. Aber gibt's jetzt kein Problem mehr? Ich bin verwirrt.
Ich bin auch verwirrt. Nein, das Problem ist, glaube ich, nicht vom Tisch. Also wenn man sich die Studie genau anguckt, also zum Beispiel die Entwicklung von Migration spielt ja auch keine Rolle. Und das ist sicherlich ein Punkt, den kann man ganz schwer vorausberechnen. Also insofern weiß ich jetzt auch nicht so ganz, die politisch einzuschätzen, warum die Bertelsmann das nur ausgerechnet jetzt veröffentlicht hat. Aber ich bin ganz und gar nicht der Meinung, dass das Problem jetzt vom Tisch ist. Wir haben immer noch einen enormen Bedarf und wir haben auch gerade mit dem Blick auf die entwickelnden Ganztagsgrundschulen auch einen enormen Bedarf. Also das ist zum Beispiel auch überhaupt nicht Teil. Sozusagen, wir haben ab 2026 aufwachsend den Rechtsanspruch für einen Platz in der Ganztagsgrundschule. Und auch da werden einfach auch viel mehr Lehrkräfte gebraucht. Also wenn man den Status quo natürlich fortschreibt, sagt, es findet nicht im großen Maß noch Zuzug statt, dann mag das sein, dass die Berechnungen so sind, aber so ist es in der Realität ja nicht. Und ich glaube, all diese Dinge, die dann noch zukommen, also wie gesagt, der Ausbau der Ganztagsgrundschule ist ja ein Riesen, wo wir immer gesagt haben, das bedeutet, dass wir nochmal 50.000 Beschäftigte mehr haben müssen in den Schulen. Also da ist ja noch großes Potenzial, wo die Leute hingehen können. Und klar, ich würde immer sagen, wir dürfen nicht den Fehler machen, den wir jetzt persönlich nicht, aber der in Deutschland, in den Ländern in den letzten Jahren immer mal wieder gemacht worden ist. Wenn es zu viele Lehrkräfte gab, dann sind eben die Leute nicht ins System gekommen. Und das hat dann dazu geführt, dass es aber keine Verbesserung der Bedingungen gegeben hat. Also selbst wenn wir irgendwann mal zu dem Punkt kommen, dass wir mehr Lehrkräfte haben in einer Schulform, als wir gebrauchen können oder als sofort jetzt in die Stelle gehen können, dann muss man sagen, dann haben wir endlich mal eine Chance, verbesserte Bedingungen zu schaffen, verbesserte Arbeitsbedingungen zu schaffen für Inklusion, für Ganztag, für alles Mögliche. Also insofern wäre ich weit davon entfernt zu sagen, wir haben den Lehrfachkräftemangel schon überwunden.
Du hast gerade schon einige Punkte erwähnt. Dieser Kommentar aus der Sendung SWR 2 Impuls vom 25.01.2024 kommentiert die Ergebnisse der Studie ebenfalls.
Auf einmal fallen uns fast 50.000 Grundschullehrkräfte in den Schoß. Was für eine positive Nachricht, gerade in Zeiten des absoluten Lehrkräftemangels. Denn brauchen können wir jede und jeden, der dafür ausgebildet ist, unsere Kinder am Anfang ihrer Bildungskarriere zu unterstützen. Die Neuberechnung durch die Bertelsmann Stiftung wirkt zunächst mal ominös, da sie sich um fast 50.000 Lehrkräfte von der Prognose der Kultusministerinnen und Kultusminister unterscheidet. Die Studienautoren erklären das dadurch, dass sie aktuellere Zahlen zum Geburtenrückgang zugrunde gelegt hätten und so diesen großen Überhang an Grundschullehrkräften errechneten. Nehmen wir mal an, wir hätten einen nur halb so großen Überhang, also nicht 50.000, sondern nur 25.000 zusätzliche Grundschullehrkräfte. Selbst das wäre schon eine großartige Gelegenheit, um die Bildung gerade am Anfang stark zu verbessern. Wir hätten endlich genügend Lehrkräfte in unseren Grundschulen. Wir könnten unsere Jüngsten besser fördern und verhindern, dass jede und jeder Vierte nach der Grundschule nicht richtig lesen und schreiben kann und in der weiterführenden Schule bereits abgehängt ist. Seit Jahren trommeln die Grundschulen für mehr Personal, um Inklusion, Ganztag und eine zunehmende Heterogenität zu wuppen. Und ganz besonders gebraucht werden zusätzliche Lehrkräfte im Startchancenprogramm, das ja ab dem Schuljahr 2024/25 gerade Grundschulen mit einem hohen Anteil sozial benachteiligter Kinder fördern soll. Außerdem könnten die zusätzlichen Lehrkräfte in der Ganztagsgrundschule eingesetzt werden. Mit einer hochwertigen Betreuung könnte der Zusammenhang zwischen Herkunft und Bildungserfolg aufgebrochen werden und Schule könnte ein Ort des gleichberechtigten und gerechteren Lernens werden. Ab 2026 gibt es sowieso einen Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung in der Grundschule. Und nicht zuletzt könnten die gut ausgebildeten Grundschullehrkräfte auch in den Sekundarstufen 5 und 6 unterrichten. Dort könnten sie nicht nur helfen, den Lehrkräftemangel zu mildern, sondern auch den Bruch zwischen Grundschule und weiterführender Schule zu kitten. Sie könnten den Kindern den Übergang in die Sekundarstufe erleichtern. Dafür brauchen die Grundschullehrkräfte dann zwar eine Zusatzqualifikation, aber die könnte man ihnen bereits studienbegleitend anbieten. Nicht zuletzt müssten aber für diese zusätzlichen Grundschullehrkräfte auch zusätzliche Stellen geschaffen werden, und das kostet richtig Geld. Am Anfang der Bildungskarriere und insbesondere in den Grundschulen stärker zu unterstützen, das wird ja gerade landauf und landab als neueste Erkenntnis der Bildungspolitik proklamiert.
Dem würde ich gerne noch einen weiteren interessanten Punkt hinzufügen, denn Mark Rackles hatte damals auf Blue Sky geschrieben, die KMK weist ausdrücklich nicht die befristeten Einstellungen aus, die machen aber teilweise bis zu 50% der Einstellungen aus. Ich würde gerne zu einer Kategorie kommen, die ich hier wiederkehrend im Podcast habe und die heißt:
Wohin mit dem Geld?
Du hast nämlich ja gerade schon mal gesagt, naja, also es geht auch viel ums Geld. Du kannst jetzt nicht quasi die Gießkanne nehmen, sondern eine Sache. Wo würdest du ansetzen?
Ich würde ansetzen, wenn ich mich entscheiden muss, in der frühkindlichen Bildung. Weil das die Grundlage ist darüber, wie letztlich Kinder ihren Weg nachher in die Gesellschaft finden und wo Grundlagen gelegt werden für Bildung. Ich glaube, das ist ganz entscheidend, dass es uns gelingt, in der frühkindlichen Bildung wirklich gute Bildungsangebote zu machen, die alle Kinder erreichen und die dann letztlich sich mit den Grundlagen, die da gelegt werden können, natürlich fortpflanzen in die Schulen. Also wenn ich mich entscheiden muss, was ich sehr ungern tue, aber dann in die frühkindliche Bildung.
Kommen wir, was diese Geldfrage betrifft, nochmal zurück zu euren Forderungen. Mir ist Folgendes aufgefallen, also das war jetzt auch nicht so schwierig. Ich habe das jetzt gerade eingeführt, als wäre ich irgendwie Sherlock Holmes. Bei den Punkten 1 bis 4, also darunter Arbeitszeitreserven, bei Arbeitszeitreserven wieder kleinere Klassen, mehr Ausgleichsstunden, multiprofessionelle Teams, mehr IT- und Verwaltungsunterstützung, Attraktivitätssteigerung durch A13 für GrundschullehrerInnen. Also da sind ganz viele Dinge, die lassen mein und das Herz von vielen Lehrkräften höher schlagen. Aber die kosten auch gleichzeitig so viel Geld, und du hast gerade gesagt, dein erster Punkt wäre auch frühkindliche Bildung, dass das doch eigentlich völlig utopisch ist. Schießt man sich mit solchen Forderungen nicht selbst ins Knie, dadurch, dass sie im Grunde genommen immer als, ja, wie ich gerade gesagt habe, utopisch weggewischt werden können?
Also die Frage finde ich sehr interessant, weil das natürlich genau eine Überlegung ist, der wir uns tatsächlich auch immer wieder stellen. Also was kann man jetzt fordern, was aber in Richtung einer Vision ist, die wir ja haben von guter Schule, von guter Bildung, von guten Arbeitsbedingungen in Bildungseinrichtungen. Aber ich glaube, man muss das fordern, weil es richtig ist. Sich aber klar sein, und das muss man auch vermitteln, und das ist manchmal natürlich auch ein bisschen ein Problem, aber das muss man auch vermitteln, dass es das nicht übermorgen gibt und dass wir uns auch freuen müssen über Schritte auf dem Weg dahin. Aber das ist tatsächlich unsere Schwierigkeit auch als Gewerkschaft, das zu vermitteln, dass wir zwar fordern, dass das eine richtige Forderung ist und dass wir das brauchen und dass wir daran weiterarbeiten werden, bis wir das kriegen, aber das wird viele, viele, viele Jahre dauern und wir müssen uns aufreuen über Schritte dahin, die wir erreichen.
Einen Punkt würde ich ganz gerne noch näher beleuchten und den zitiere ich mal. Der heißt »Neue Wege gehen«. Ich zitiere, in Modellprojekten soll geprüft werden, ob der Einstieg in den Beruf durch ein verändertes Referendariat in Verbindung mit einer darauffolgenden begleiteten Berufseinstiegsphase schneller und attraktiver gestaltet werden kann. Weiter ermuntert die GEW die Länder zu neuen Modellversuchen einer einphasigen LehrerInnenausbildung, die theoretische und praktische Ausbildung von Anfang an integrieren. Für das Lehramt berufsbildender Schulen schlägt sie ein einphasiges duales Masterstudium als zweites Regelwerk vor. Also erstmal, das ist jetzt im Tennis, würde man sagen, so ein ganz leichter Aufschlag. Kannst du sagen, warum das so eine wichtige Forderung ist? Und als zweites, Doppelfrage, soll man als Lehrkraft nie machen. Im Grunde widerspricht da doch keiner. Warum ist da eine Veränderung so schwierig?
Also das Erste, es ist ein wichtiger Punkt, weil wir uns im Moment in einer Phase befinden, durch den Lehrkräftemangel befördert, durch den Fachkräftemangel befördert, seit langem mal wieder sehr intensiv bundesweit über Lehrkräftebildung, Lehrkräfteausbildung, Wege in die Schulen oder in diese Berufe zu diskutieren. So eine intensive, so eine breite Debatte und es äußern sich ja alle möglichen dazu. Die BDA, also der Bund Deutscher ArbeitgeberInnen, hat 10 Punkte verfasst zu Lehrkräftebildung. Also jeder, der meint, er kann da was zu sagen, äußert sich im Moment dazu. Also es ist eine sehr breite gesellschaftliche Debatte. Und unter der Perspektive des Fachkräftemangels wird sie aber natürlich im Wesentlichen geführt, wie kann ich schneller Lehrkräfte in die Schulen bringen? Die Perspektive ist aber nicht die einzige, finde ich, die geht, sondern wir müssen aufpassen, dass wir unter der Perspektive nicht die Qualität in der Ausbildung sozusagen schleifen und dass es uns weiter wirklich gelingt zu sagen, wir müssen eine wissenschaftsfundierte Ausbildung für die Lehrkräfte nach wie vor als den Regelweg und den richtigen Weg vorsehen. Aber man muss was verändern. Also man kann jetzt nicht auf ewig an dem bisherigen Ausbildungsweg festhalten, der eben 10 Semester Studium aller Regel und dann eben das Referendariat anschließt und dann eben ist man in der Schule und plötzlich wumms ist man drin und muss tun, was man gelernt hat, hoffentlich in den letzten 6 Jahren. Sondern man kann doch wirklich mal überlegen, wie kann man mit Praxisphasen das Ganze wirklich attraktiv machen für Menschen. Denn wir brauchen ja in manchen Bundesländern eine Quote von 10-15% derjenigen, die anfangen zu studieren, dass die wirklich im Lehramtsstudium landen müssen. Das ist eine unglaublich hohe Quote. Und das geht nur, wenn wir nicht nur den Beruf am Ende attraktiv machen, sondern auch die Ausbildung attraktiv machen. Und das heißt, mehr Praxisphasen in das Studium einbinden. Das heißt aber auch, darüber nachzudenken, wie kriegen wir denn, wenn wir mehr Praxisphasen, also duale Masterphasen, wie auch immer man sie nennen kann zum Beispiel, wie kriegen die Studierenden die bezahlt? Denn eins ist klar, also die müssen ja auch leben während ihres Studiums. Unter 11% kriegt ja nur noch BAföG. Also insofern für alle anderen.
Da sind manche wirklich an der Armutsgrenze, ne?
So ist das. Genau, so ist das. Da geht's wirklich um die Armutsgrenze. Und wenn man nicht dafür sorgt, dass sie diese Phasen dann auch gut bezahlt bekommen, dann wird das auch wieder schwierig. Ja, dann ist das keine Attraktivitätssteigerung, sondern eine weitere Abschreckung. Also insofern, das sind Dinge, die jetzt, finde ich, diskutiert werden müssen. Und also was mir im Moment ein bisschen, ich sag mal, in der Debatte sehr schwierig ist. Wir haben ein weiteres SWK-Gutachten. Ihr habt dem Bildungsrat von unten heute euer Gutachten vorgestellt. Wir haben nochmal unsere Eckpunkte gehabt. Wir haben sie aber auch nochmal unser Leitlinienpapier für die Lehrkräftebildung ein bisschen überarbeitet und auch am Montag vorgestellt. Das heißt, es gibt ganz viele Menschen, die sich aus ganz unterschiedlichen Perspektiven im Moment mit dem Thema Lehrkräftebildung befassen. Und jetzt haben wir im März eine KMK-Sitzung und die beschließt jetzt irgendwas. Weiß ich nicht, höre ich, weiß ich aber nicht genau so. Und die Frage ist, wie sind all diese Anregungen, die da sind, wie werden die jetzt aufgenommen in diesen Prozessen? Das ist für mich auch eine Demokratiefrage. Ja, also es gibt jetzt ganz viele gesellschaftliche Player, die aus unterschiedlichen Richtungen sich mit dem Thema Lehrkräftebildung befassen. Die sehen, okay, wir haben den Fachkräftemangel, die aber eben auch sagen, das ist ein wissenschaftsfundierter Beruf, der muss es auch bleiben. Es muss darum gehen, die Leute, die im System sind, gut zu qualifizieren. Es muss darum gehen, eben die Leute, die reinkommen, gut zu qualifizieren. Wie kriegt man das hin? Und ich würde eigentlich erwarten, dass man jetzt nochmal so einen Momentum hat sozusagen, wo man nochmal innehält und überlegt, was liegt denn jetzt auf dem Tisch? Wo wollen wir denn jetzt gemeinsam hin? Und die Leute, die sich da Gedanken gemacht haben zu, nochmal anhört vielleicht noch mit denen ins Gespräch geht und dann kann man ja auch im Sommer beschließen. Auf 3 Monate kommt es jetzt ja auch nicht an. Aber ich weiß nicht genau, wie der Prozess gestaltet wird, aber das ist etwas, was mir so ein bisschen Sorge macht. Es liegt jetzt ganz viel auf dem Tisch, ganz viel Gehirnschmalz aus unterschiedlichen Richtungen ist in dieses Thema Lehrkräftebildung geflossen. Ganz viele Forderungen, gute Ideen, finde ich, sind auch da. Und die Frage ist natürlich dann immer, klar, weil selbst wenn die KMK jetzt was beschließt, wie setzen es die Bundesländer um? Also wir erleben ja auch jetzt gerade in dem Punkt eine unwahrscheinliche Vielfalt, so möchte ich das mal nennen, in den Bundesländern, was plötzlich schon an Modellversuchen existiert oder was jetzt geplant ist oder für welche Schulform oder für welchen Weg in die Schulen und Forderungen nach Assistant Teacher und so weiter und so fort. Und das ist etwas, glaube ich, was man mal gut diskutieren müsste und wo man wenigstens in der Fachwelt so einen Konsens erzielen könnte, glaube ich.
Ich würde gerne einen ganz kleinen Bogen nochmal gehen. Du hast nämlich gerade von den Arbeitgeberverbänden gesprochen. Wenn die auf dich zukommen und mit dir sprechen, fordern die sowas wie
die Zukunftskompetenz.
Eine, von der du sagst, ja stimmt, das müsste mehr in der Schule gefördert werden. Oder ist das eher so, dass sie sagen, sorg bitte dafür, dass sie lesen, schreiben, rechnen, zuhören und sprechen können und wir machen den Rest?
Also die fordern schon natürlich die Grundlagen, klar. Sie fordern viel mehr Digitalität, so nenne ich es mal, in jeglicher Form in den Schulsystemen. So, das ist das Wesentliche. Aber mein letzter Austausch mit der BDA ging tatsächlich um die Lehrkräftebildung und die Forderungen. Und da war für mich sehr deutlich, wir haben durchaus einige Punkte, wo ich sagen könnte, ja, das trifft sich durchaus mit unseren Forderungen. Aber die Idee zu sagen, eine Einfachlehrkraft ist die Lösung aller Probleme in den Schulen, die trage ich zum Beispiel nicht mit. Auch aus unterschiedlichen Gründen. Also wer in den Schulen arbeitet, der weiß, dass das einfach sehr schwierig ist. Gerade in den ländlichen Regionen, wenn ich dann nur Lehrkräfte hätte, die eben nur Physik unterrichten können, ist es sehr schwierig, die wirklich an einer Schule gut einzusetzen. Und es macht natürlich auch was mit Klassenlehrertätigkeiten und so weiter. Aber sowas kann man wahrscheinlich eher in den höheren Altersgruppierungen, Altersstufen nachdenken. Aber an Grundschulen, Sekundarstufen 1 gibt es die und soll es die auch geben. Die sollen den Weg auch da rein finden, wenn sie eben als QuereinsteigerInnen kommen und qualifiziert werden können. Finde ich alles gar kein Problem, aber es ist nicht die Lösung des Problems für diese Schulen. So, und da merkt man dann den Unterschied, weil sie eben in diesem System nicht drinstehen. Und wenn dann das Argument kommt, naja, aber im Ausland, die haben alle nur einfach. Naja, Aber dann sitzen sie nicht in unserem Schulsystem und stecken nicht in unserem Schulsystem fest. Und ich weiß eben auch von Lehrkräften im Ausland, die dann mit ihrem Einfach an drei Schulen sind, regelhaft. Das ist nichts, was wir gut finden können.
Ganz am Ende habe ich es mir angewöhnt in dieser Staffel, dass die GästInnen nochmal so sagen, wo man sich, wenn man besonders viel Interesse hat, noch weiter informieren oder fortbilden kann oder nachlesen kann. Jetzt muss man wahrscheinlich ein bisschen sadomasochistisch veranlagt sein, um zu sagen, ich möchte noch mehr über Staatsverträge rausbekommen oder über die Drei- bis Viergliedrigkeit. Aber vielleicht hast du ja was im Hinterkopf, außer die GEW-Seite. Das ist wahrscheinlich die erste Informationsquelle, die du immer gerne nennst. Gibt's irgendwas, wo du sagst, na, das kann ich euch allen, die sich so mit der Entwicklung rund ums deutsche Bildungssystem beschäftigen, ans Herz legen?
Oh, das ist schwierig. Also ich mache jetzt mal den Bogen. Du hast vorhin schon Aladin El-Mafalani genannt. Er hat ja zwei Bücher geschrieben und ich glaube, das sind wirklich Bücher, die einem nochmal sehr deutlich machen, wenn man sich damit befasst, warum wir eigentlich ein chancengleiches Schulsystem brauchen, aber nicht haben. Das sehr deutlich macht und das ist sowas.
Das Integrationsparadox unter
genau,
anderem.
Genau, was mich bildungspolitisch schwer beschäftigt und ich glaube, die beiden Bücher, das sind gute Bücher. Er beschreibt ja auch sehr nachvollziehbar und sehr nachlesbar sozusagen. Das empfehle ich sehr, sich das durchzulesen, um einfach ein bisschen mehr so einen Blick zu kriegen, warum wir mehr Chancengleichheit im System brauchen.
Vielen Dank. Die Zuhörenden werden das nicht wirklich überraschend finden. Es gibt quasi keine Folge hier, wo ich Aladin nicht zitiere. Herzlichen Dank, Maike. Es war mir eine Freude, dir zuzuhören. Und ich glaube, ich habe das mit den Gewerkschaften jetzt auch noch ein kleines bisschen besser verstanden.
Alles klar, danke dir, Bob.
Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für den SWR. Redaktionelle Leitung Katharina Kern, Postproduktion Indus Gupta, Sounddesign Milan Fay. Jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Eat, Read, Sleep. So heißt der NDR-Bücher-Podcast. Eat, Read, Sleep ist kein Bücherpodcast auf Feuilleton-Schwurbelniveau, sondern da wird Leidenschaft für Literatur geweckt. Und das mit allen Sinnen. Der Titel setzt Lesen mit den Grundbedürfnissen gleich, aber es gibt auch wirklich was zu essen im Podcast, nämlich ein Gericht, das mit einem Buch oder einem Autor, einer Autorin zu tun hat. Zum Beispiel Pippi Langstrumpfs Pfefferkuchen, Tolstois Lieblingskuchen oder auch der pangalaktische Donnergurgler aus Per Anhalter durch die Galaxis. Vor allem geht es natürlich ums Lesen. Die Hosts Jan, Daniel und Katharina schwärmen von aktuellen Lieblingsbüchern, streiten über Bestseller, stellen die All-Time-Favorites der Community vor und betteln sich im Literaturquiz. Den Bücherpodcast Eat, Read, Sleep findet ihr in der ARD Audiothek.